Ich habe ein Papier vorbereitet, einen Vortrag, bevor ich kam. Ich war, jetzt habe ich nicht verstanden.
Da war noch keine Versammlung von uns hier.
Okay.
So, here I have completely reshaped it.
Und als ich hier war, habe ich das Papier, meinen Aufsatz, umgeschrieben im Licht meiner Erfahrungen in diesen Tagen. Und ich sage, was der Herr mir aufs Herz bringt. Und das heißt, es ist eine Veränderung dessen, was ich vorbereitet habe. Den ersten Teil habe ich gestern im Lateran gesagt und konzentrierte sich auf die Unfähigkeit der katholischen Kirche im Anfang des 16. Jahrhunderts und davor, sich selbst zu reformieren. Das heißt, die Reformation war notwendig. Die Erkenntnis hat die Einstellung der katholischen Kirche zu verändern im Hinblick auf das, was wir 2017 feiern werden. Es gibt auch einige Parallelen mit dem Anfang der Pfingstbewegung, Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich die Unfähigkeit der bestehenden Kirchen, das Wirken des Heiligen Geistes aufzunehmen. Der Bedarf an Reform hat mehrere Formen angenommen im 16. Jahrhundert. Eine Form ist durch Martin Luther dargestellt. Es war eine Kombination mit Korruption und Unterdrückung umzugehen, die komplett falsch waren. Aber es gab auch ein positives Ziel der Reform. Mit den Anforderungen, die daran gestellt wurden, nämlich der Fokus auf Glaube in Jesus, Rechtfertigung aus Glauben, der Fokus auf das Wort Gottes, die Rolle der Heiligen Schrift als Kriterium, was angenommen werden sollte aus der Vergangenheit und was nicht, die Betonung der Taufe, die Verkündigung des Evangeliums und so weiter. Dann gab es noch die radikale Reformation der Täufer, die gesagt haben, das ist nicht genug. Es muss diese Allianz zwischen Thron und Altar aufgelöst werden. Die Betonung auf die Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit. Und in dieser radikalen Reformationswelle war auch stärkere Betonung auf lebendige Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu. Und auch eine größere Betonung der Rolle des Heiligen Geistes. Das Ergebnis von dem allem ist, dass wir wirklich drei verschiedene Richtungen von Gemeinde haben und Verständnis von Gemeinde. Das erste ist katholisch und orthodox, die Kontinuität vom Anfang an betonen. Das zweite, die Hauptströmung der Reformation, mit der Ansicht, dass die bestehende Kirche reformiert wird, besonders eben durch die Heilige Schrift. Und das dritte ist die freie Kirchenbewegung, wo man sagt, wir bauen Gemeinde so, wie wir es auf der Grundlage des Neuen Testaments verstehen. Das sind also diese drei Hauptströmungen von Gemeinde, Sicht, wie wir sie haben, auch mit Überlappungen. Wir sehen also in Bezug auf die katholische Kirche, dass es eine Unfähigkeit gab, sich zu reformieren. Die Erwiderung der katholischen Kirche auf die Reformation der evangelischen. War, dass manche Missstände abgeschafft wurden, die von der Reformation kritisiert wurden. Und es gab auch manche Zeichen des neuen Lebens in der katholischen. Ignatius von Loyola, Teresa von Avila und so weiter. Aber in dieser katholischen Reformation oder Reformbewegung gab es kein Hören auf die Reformatoren, weder auf Luther und seine Forderungen noch auf die Täufer. Es war also eine defensive Reaktion der katholischen Kirche. Diese Unfähigkeit, sich zu reformieren, hat sich ausgewirkt in einer Unfähigkeit, die Sünde der eigenen Kirche zu bekennen. Und man hat Missstände geändert, hat sich mit manchen Problemen beschäftigt in der Kirche, aber ohne eigentlich darüber Buße zu tun. Und das ist ein bestehendes Problem in der katholischen Erneuerung bis heute. Man stellt manche Missstände ab, aber man tut nicht wirklich Buße darüber. Diese defensive Reaktion hat dazu geführt, dass die katholische Kirche sich in sich selbst, auf sich selbst konzentriert hat und jede Kritik als Angriff auf Loyalität verstanden hat. Es gab natürlich genügend starke Kritiker des Papsttums. Und bei manchen wurde das nicht als Kritik, also kritikwürdig bezüglich ihrer Loyalität gesehen. Aber grundsätzlich schon. Die katholische Reaktion, der katholischen Reaktion auf die evangelische Reformation waren jetzt Lehren über die Kirche. Die Lehre von der Gemeinde als eigene Gruppe der theologischen Studien, also das war verbunden mit einem besonderen Kardinal namens Bellarmine. Diese Ekklesiologie war hauptsächlich apologetisch, nämlich antiprotestantisch. Führte dazu, dass besonders die Institution in den Mittelpunkt der Ekklesiologie gestellt wurde. Aber es gab kein Gehör, ein echtes Hinhören auf die Anliegen der Reformatoren. Und darauf mussten wir über 400 Jahre warten. Das ist ein sehr trauriger Gedanke für uns Katholiken, dass wir so lange nicht diese Stimme, die letztlich die Stimme des Herrn war, über 400 Jahre. Im 20. Jahrhundert hat sich diese Defensivness der katholischen Kirche langsam ist aufgetaut und Zeichen der Erneuerung, Bewegungen der Erneuerung sind entstanden. Das wurde dann schließlich beim Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt. Und dort geschah ein erstes wirkliches Hinhören auf das Anliegen der Reformation. Da waren Beobachter dabei von anderen Kirchen beim Zweiten Vatikanischen Konzil, als dort Dokumente verfasst werden. Also da gab es ein Hinhören. Und das war also eine bestimmte Art der Erwiderung. Zum Beispiel wurde dann die Liturgie in der Muttersprache erlaubt. Die Betonung auf die Bibel, die dort gelegt wurde, dass für alle Getauften der Zugang zur Bibel ermöglicht werden muss. Denn in vielen Plätzen, wo die Reformation hinkam, wurde den Katholiken, den Laien verboten, die Bibel zu lesen. Das Priestertum aller Gläubigen, aller Getauften, wurde sozusagen, das ist Anliegen der Reformation, in der katholischen Kirche dann angenommen, mit dieser Betonung, dass alle Laien Zugang zur Bibel haben sollten. Nach diesem Konzil wurde aus dieser Linie heraus, kam, okay, das war der Ausgangspunkt, der Startpunkt für vieles, was dann an die Oberfläche kam. Es gab ein neues Verständnis, wie wichtig der Unterschied ist zwischen dem Evangelium, dem Kerygma, und der Didache, der Lehre über Jüngerschaft. Und das erlaubte es, das Evangelium neu zu entdecken, das verkündigt werden musste. Bis dahin war das Verständnis, christliche Formierung des Einzelnen geschieht einfach, indem man die Lehre der Kirche sagt. Aber das Evangelium muss das Herz erreichen und Bekehrungen hervorrufen und nicht nur, dass man ihnen kirchliche Lehre unterbreitet. Das verändert die Menschen. Und das sind Erwiderungen letzten Endes auf die Forderungen der Reformation 400 Jahre zurück. Aber es war auch ein gewisses Eingehen auf die Wünsche und Verlangen der Täufer, zum Beispiel. Das, was begann, um Kirche und Staat zu entflechten. Und das wurde in einer Erklärung zur Religionsfreiheit deutlich gemacht, dass man dem Gewissen folgen darf. Und so. In der Lehre vom Zweiten Vatikanischen Konzil, das in offiziellen Papieren festgehalten wurde, ist natürlich nicht so, wie die Leute geprägt worden sind. Und deswegen brauchte es ein Heruntersickern vom Konzil bis in die Pfarrgemeindeebene in den letzten 50 Jahren. Aber wir können heute die Frucht davon sehen. Wir müssen auch erkennen, dass es quasi auf Reformationsanliegen eingegangen wurde, Luther und die Täufer, gab es noch etwas, was noch weiter ging, nämlich die Beziehung zu den Juden. Und das war nicht das, was die Reformatoren verlangt hatten. Aber mit der Betonung auf die Bibel war es unvermeidlich, dass man auch über Israel neu nachzudenken begann, denn das ist ein großes Thema in der Bibel. Selbst wenn das nicht das Thema war und die Forderung war während der Reformationszeit. Die Ergebnisse der verteidigenden Haltung, das Dekret über den Ökumenismus, wo man ökumenische Bewegungen annahm, erlaubte eine Öffnung für Dialog und Beziehung zu anderen Kirchen und anzuerkennen, dass der Heilige Geist auch in anderen christlichen Strömungen am Werk ist. Das kam zu einem offiziellen Ende dieser defensiven Haltung. Was natürlich nicht heißt, dass jeder einzelne Katholik das schreibt. Die Unfähigkeit zu bekennen, Sünde zu bekennen, seitens der Kirche, da gab es eine Anerkennung im Zweiten Vatikanum, dass es in der Reformationszeit auch Fehler auf beiden Seiten gab. Also dass wir übernahmen die katholische Kirche auch Verantwortung durch Johannes Paul VI. Aber es war nicht bis 1993, dass Johannes Paul II. Das erste Mal darum aufruf, die Sünden der Vergangenheit der Kirche zu bekennen. Da gab es natürlich viel Widerstand innerhalb der Kirche dagegen. Von Kardinälen. Johannes Paul II. War überzeugt, das muss getan werden, und er tat es. Und das im Hinblick auf Vorbereitungen für das Jahr 2000. Johannes Paul II. Formulierte es in einer Art, das war ein Schlüsselschritt, aber natürlich nicht genug. Er formulierte es so, die Sünden der Söhne und Töchter der Kirche. Und damit leugnete er die Sünden der Kirche selbst. Und das ist einfach nicht glaubwürdig, wenn man die Quelle der Geschichte anschaut, die Inquisition zum Beispiel. Dass das nur die Vergehen der Söhne und Töchter der Kirche waren und nicht der Kirche selbst. Die katholische Kirche hat immer Widerstand geleistet, dass die Institution von dem Geistlichen geteilt wird. Und da ist sicherlich auch etwas Gutes und Richtiges dran. Aber die Formulierung, dass nur quasi einzelne Katholiken sündigen, das sehr wohl auch Kardinäle und Päpste anschließt, aber nicht, dass die ganze Kirche sündigte, das ist nicht einfach ungenügend. Einige Skandale der letzten Jahre, besonders der Kindesmissbrauch, hat Gott offensichtlich zugelassen, damit die katholische Kirche sich demütigen muss und zugeben und anerkennen, dass es ein Kirchenproblem ist und nicht nur einige schlechte Priester, die da was verkehrt machen. Der Herr gebraucht das, um uns quasi über unseren bisherigen Punkt des Bußetuns hinaus, um es auf die ganze Kirche anzuwenden, die Kirche als Institution. In der Theologie der Kirche, sogar schon vor dem Zweiten Vatikanum, aber auch besonders dann, war also quasi ein Schritt hin auf eine biblische Erneuerung der Theologie über die Kirche mit dem Verständnis als Leib Christi. Man findet das in einigen Lehren der katholischen Kirche und 1943 schon einige Papiere, aber besonders eben dann im Zweiten Vatikanum. 1943 definierte der Leib Christi ist die katholische Kirche, und dann ging man aber weiter, der Leib der katholischen Kirche schließt die katholische Kirche ein. Da ging man einen Schritt weiter und hat zugegeben, dass Kirche größer ist als die Kirche von Rom. Aber es braucht da immer noch etwas in der Theologie über die Kirche, die wir bekennen, dass sie heilig ist, aber auch eben eine Kirche, dass sie Verantwortung trägt für ernste Sünde. Und ich denke nicht, dass die katholische Kirche diese Art von Theologie schon hat. Aber das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Es gab eine Theologie hinter dem, was Johannes Paul II. Sagte. Es ist vielleicht nicht so hilfreich, das hier auszubreiten, aber es ging um eine Art Vergeistlichung der Beziehung der Kirche des Leibes Jesu, das eben ausschloss, dass die Kirche als solche sündigen konnte. Aber wenn man sagt, dass die Kirche heilig ist und sündig, okay, jetzt habe ich nicht ganz folgen können, sorry. Ich denke, in diesem Zögern auf katholischer Seite die Sündhaftigkeit der Kirche anzuerkennen. Ich denke, man sollte sie letzten Endes so ansehen, wie gleichzeitig sündig und heilig, aber das ist auch nicht genügend. Man kann nämlich nicht sagen, Jesus ist Sünde. Also da gibt es jedenfalls noch theologische Arbeit zu leisten. Es kann nur gemeinsam gemacht werden. Die Reform ohne Umkehr und Buße, es gab Veränderungen in der Liturgie und so weiter. Aber wenn wir nie sagen, das war ungenügend, was vorher geschehen ist an Umkehr, also dann versucht man irgendwie das Traditionelle und das Erneuernde zusammenzuhalten. Und das ist eine große Spannung. Und die ist noch ganz stark da. Jetzt kommen wir zu Papst Franziskus. Ich möchte sagen, hier etwas wirklich Radikales geschieht derzeit. Ich glaube, dass das die zweite Phase der Erneuerung ist, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausgelöst wurde. Viele Leute erkennen, dass es ganz radikal ist. Franziskus predigt fast immer aus dem Evangelium und er konzentriert sich auf die Person Jesu und das Wirken des Heiligen Geistes. Ich bin nicht ein großer Experte, aber Luther hat sich besonders auf die Heilige Schrift gestützt mit den Schriften des Paulus. Die Täufer dagegen sind zu den Evangelien und besonders zur Bergpredigt gegangen mit ihren biblischen Begründungen. Und Franziskus geht auch ganz stark auf die Bergpredigt ein, mit der Betonung auf Einfachheit und wo er sich von Status und Privilegien abkehrt. Er weigert sich, so weit wie möglich den Elementen, die von der päpstlichen Monarchie kommen, wo die römische Kurie ein königlicher Hofstaat war, wo eben noch diese sichtbaren Dinge noch da sind. Und natürlich hat das schon früher begonnen, als der Johannes Paul die Tiara nicht mehr getragen hat, dieses Symbol der Herrschaft, die geistliche, weltliche Herrschaft. Franziskus ist aber noch weitergegangen. Er nimmt Privilegien an. Er will nicht da sitzen, bei der, also außer bei der Liturgie, da sitzt er ein bisschen erhöht, aber ansonsten sitzt er auf der gleichen Ebene. Wenn er sich früher saßen die Päpste immer erhöht und ja, so auf dem Thron. Bei der Einführung saß er auch auf derselben Ebene wie alle anderen. Und als er im Kongress in Amerika sprach, da kamen die ganzen Fahrzeuge, große amerikanische Limousinen zuerst, und dann kommt das kleine Auto vom Papst mit und wieder ein paar große Limousinen. Er wird nicht in einer großen Limousine fahren. Das sind recht einfache Sachen, aber es widerspiegelt etwas von einer Einstellung. Ich, genauso wie er sagt, ich werde nicht im päpstlichen Palast wohnen, sondern in einem anderen Haus, wo andere Leute, da geht er mit anderen Leuten einfach um. Und das bricht natürlich mit vielen Traditionen. Und er hat Zugang zu Leuten oder Leute haben Zugang zu ihm. Wenn man zurückschaut in die Geschichte, er sagte es selber nicht so, wie ich es jetzt sage. Aber ich sehe es so, er wirft das Verständnis der Hierarchie hinaus. Nicht die Rolle des Bischofes von Rom, aber das hierarchische Verständnis. Ein Beispiel am 17. Oktober, nicht lange zurück, das sagt er, keiner ist über einen anderen erhaben in der Kirche. In der christlichen Ordnung ist alles umgekehrt, steht auf dem Kopf gegenüber der weltlichen Ordnung. So die Oberen müssen ganz unter sein in der Kirche und die anderen tragen. Und das ist radikales anderes Denken. Eine Heresie, wie ihr Glaube, ihr Lehre.
Yes, Ali.
When he gave an address to
als er eine Ansprache hielt, da gibt's ein, gibt es ein College für vatikanische Diplomaten, und er sprach dort zu den Studenten, die eben Diplomaten werden, die sind schon Priester. Er sagte, die einzige Macht der Kirche von Rom ist Liebe. Wenn man das, die Geschichte anschaut, dann ist das natürlich erstaunlich. Die einzige Macht der Kirche von Rom ist Liebe. Das ist ein anderer Wortschatz, ein anderer andere Sache. Also es gibt natürlich innerhalb der katholischen Kirche einen großen geistlichen Kampf, besonders in Rom. Und dieser Kampf ist möglicherweise heftiger als irgendeiner zuvor, denn hier sind ganz radikale Dinge eben im Gang. Es ist für uns alle wichtig, dass wir das verstehen. Denn der Erfolg dieses Kampfes ist nicht garantiert. Natürlich ist es so, wenn ein Papst sowas macht, kann man das nicht völlig wieder rückgängig machen, aber wir haben es ja gesehen, seit Vatikanum II hat es eine ganz lange Zeit gebraucht, bis diese Veränderungen an der Ortsebene ankamen. Wir müssen erkennen, es geschieht etwas ganz Massives an Veränderungen mit Papst Franziskus. Und noch was anderes. von Anfang an sprach er davon. Es gibt zwei Kirchen. Die Kirche, die sich auf sich selbst bezieht, mit dem Fokus auf sich selbst, die für sich selbst existiert, sich selbst propagiert, für sich spricht. Und dann gibt es eine Kirche, die auf die Welt hört und die dann hinausgeht, um zu evangelisieren. Und er möchte diese selbstbezogene Kirche loswerden. Er sagte, die selbstbezogene Kirche ist krank. Er hat das Wort gebracht. Das ist total andere Sprache von einem Papst. Wir sagten, die Unfähigkeit der Kirche, sich selbst zu reformieren, führt dazu, dass sie unfähig ist, offen und wahrheitsgemäß über den Stand der Kirche zu reden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Es wurde so vieles nicht öffentlich diskutiert. Und Franziskus sagt, wir müssen darüber offen reden. Und das ist der Anfang von etwas Neuem. Selbstbezogene Kirche, die sich nur auf sich selber konzentriert. Als ich im Seminar war, wurde ich vorbereitet, in einer selbstbezogenen Kirche Autorität auszuüben. Natürlich wurden wir auch irgendwie ermutigt, fromm zu sein und zu beten. Aber jetzt, das ist ein völlig anderes Spiel, ist die Betonung, Jünger Jesu zu sein. Ich ermutige euch, auf sein Dokument, das hat mich zuerst zum Lachen gebracht, da gibt es eine Stelle, wo er davon spricht, über das Predigen und das große Leiden, das damit verbunden ist, nämlich das Leiden der Leute, die den Predigten zuhören müssen. Das ist natürlich wahr, aber die tiefere Ansicht ist auch das Leiden derer, die predigen müssen. Sie müssen predigen, aber sie wollen das nicht. Und er sagt, so vieles geschieht ohne Freude bei diesem Predigen. Und das sind, also er ist Jesuit, ja, das sind so seine Einsichten. Die Tiefe der Herausforderung für die katholische Kirche zu sehen ist wichtig. Ich denke oft, das ist wunderbar. Und manchmal denke ich, wow, dieser Papst tut etwas, was ich mir nie vorstellen konnte, dass ich das noch sehen werde. Es ist so außerordentlich, aber er ist umgeben von ganz starker Opposition. Das sind Leute, die ganz öffentlich gegen ihn Stellung nehmen, auch Kardinäle. Da gibt es viele, die nichts öffentlich sagen, aber die hoffen, dass diese Phase schnell vorbeigeht. Für sie ist das ein Albtraum und sie möchten wieder zum Normalen zurück. Es ist ein großer geistlicher Kampf und das braucht Unterstützung im Gebet für diese Veränderungen durch den Papst. Es ist auch eine Herausforderung für die Katholiken, für mich. Wenn er was sagt über die Armen, dann muss ich sagen, die Armen spielten in meinen Predigten und Lehren auch keine große Rolle. Also, ich sage eben auch, kann auch nicht sagen, juhu, was der Papst da so bringt, das ist alles, was ich schon immer gesagt und gelehrt habe. Das ist nicht wahr. Er bringt andere Schwerpunkte. Und er ist auch eine Herausforderung für alle anderen Christen, nicht nur die Katholiken. Eine davon ist, was ist, wenn die katholische Kirche sich wirklich reformieren würde. Was ist dann? Das ist eine große Frage. Natürlich muss da noch viel geschehen, bis wir zu diesem Punkt kommen. Aber weil es nämlich durch die ganze katholische Kirche sich mal ausbreiten muss. Aber letzten Endes wird es die Frage aufwerfen, wie andere Kirchen zur katholischen Kirche stehen, wenn sie sich so ermahnen. Und die Frage ist auch, wollen andere, dass das überhaupt geschieht in der katholischen Kirche? Ich spreche jetzt ein bisschen zu den Protestanten. Vielleicht habt ihr diese Sicht, dass die katholische Kirche sich nie reformieren würde. Kleinigkeiten, aber die große Institution würde sich nie ändern. Das ist hoffnungslos. Aber bitte denkt dran, das ist nicht, was Franziskus glaubt und denkt. So, das ist eine Herausforderung für uns alle. So, in diesen Tagen geschieht das. Was passiert aber in anderen Kirchen und in anderen Strömungen? Gestern sagte Henning im Gebet in der Laterinskirche, dass die evangelische, dass wir beten sollten, dass die Evangelischen treu sind dem Wort gegenüber, das Luther so betont hat, weil es so viele Untreue gibt gegenüber dem Wort Gottes in der evangelischen Kirche.
Wir müssen
sehen, dass wir einander brauchen. Und Franziskus versteht das. Viele Katholiken haben sich so verhalten, als ob die Erneuerung in der katholischen Kirche geschehen könnte, ohne Hilfe und unabhängig von anderen Kirchen und Strömungen. Und das ist Unsinn. So geschieht das nicht. Da kriegt man nur gewisse Anpassungen, aber keine tiefe Erneuerung. Wir brauchen den protestantischen die Herausforderung und die Hilfe von den anderen Strömungen. Die Frage ist, was brauchen die anderen von uns Katholiken? Und dann sind auch noch die Orthodoxen. Eine wirkliche Erneuerung, da müssen irgendwie alle zusammenkommen und auch noch zu der jüdischen Strömung Zugang finden. So, das ist das, was ich heute sagen wollte. Es ist wichtig, dass wir gut informiert sind über das, was Franziskus in seinen Botschaften sagt. Auf der Website des Vatikans, also es gibt Neuerungen unter Franziskus. Er hat zum Beispiel jeden Morgen Andachten in der Kapelle, da wo er wohnt. Wo er täglich kurze Andachten hält und die sind im Internet zu finden, manchmal nur eine Seite und die sind ganz spannend zu lesen. So, schaut euch die täglichen Meditationen an von Franziskus auf der vatikanischen Homepage. Die sind extrem vielsagend. Aussagekräftig. Da kriegt man einen Geschmack, einen Eindruck über das, was er lehrt.
Und
So wie wir Katholiken offen sein müssen für das, was geschieht in anderen Strömen der Kirche, ist es für die anderen auch wichtig, dass sie sich informieren, was bei uns Katholiken geschieht. Als Franziskus als Bischof von Rom installiert wurde, genau zur selben Zeit wurde der Erzbischof von Canterbury eingesetzt. Justin Welby, dieser neue Bischof, hat einen ganz anderen Hintergrund als Franziskus. Er kommt aus der Oberschicht der Gesellschaft in England. Bevor er zur theologischen Ausbildung ging, war seine Mutterkirche die Brompton-Gemeinde, da wo der Alpha-Kurs herkommt. Die Erzbischöfe von Canterbury werden abwechselnd sozusagen gewählt, entweder aus der katholischen oder aus dem evangelikalen Flügel der anglikanischen Kirche. Und Welby kommt von der evangelikalen Seite. Brompton ist evangelikal-charismatisch sozusagen, da wo der Alpha-Kurs herkommt. Und er ist der erste evangelikale Erzbischof, der starke Beziehungen hat zu katholischen Leitern. Er hat eine starke Beziehung zu einer katholischen ökumenischen Gesellschaft in der Schweiz. Und von diesem neuen Weg, wie das heißt, hat er ein Team eingeladen nach Canterbury, um dort zu helfen. Und er zählt gerade auf, wer da alles dabei ist. Also das sind lutherische Leiter dabei, Theologen und auch katholische von Polen, und die leben mit ihm und arbeiten mit ihm. Und Welby zum Beispiel ist auch ein Unterstützer für Frauen im Bischofsamt. Auf alle Fälle hat er eine ganz große neue Bewegung gestartet auf Weltbasis gegen Menschenhandel. Also das heißt, wenn wir hier über das reden, was seit Franziskus in der katholischen Kirche passiert, dann müssen wir sehen, es gibt noch anderes, was Gott tut in anderen Kirchen. So. Also ich sage nicht, dass Franziskus der Einzige ist, der den Gott gebraucht hat. Da gab es einen koptischen Patriarchen in Ägypten. Er kam kurz nach seiner Installation zu Franziskus. Dahin, wo das Gästehaus, wo der Papst eben wohnt, residiert. Und dieser Gast kam und hat im selben Gebäude gewohnt wie der Papst. Die konnten miteinander essen im selben Gebäude. Das gibt ganz neue Möglichkeiten für Beziehungsaufbau. Oder, er hatte eine Gruppe von Rabbinern, die dort im Gästehaus blieben. Und als diese Gäste dort waren, wurde koscheres Essen serviert. Und er bat die Rabbiner dort, die Gebete zu sagen, weil es gerade jüdische Feiertage gab. Also das ist eben alles möglich, weil er nicht alleine im Palast des Papstes wohnt, sondern weil er im Gästehaus wohnt und dort die Gäste empfangen werden von anderen Kirchen. Und das ist eben das Tolle, was da möglich ist durch Tischgemeinschaft zum Beispiel. Also das war ein Beispiel eben über koptische Kirchenführer, die zu Besuch kamen. Es gibt es auch für andere orthodoxe der antiochienische Bischof in Paris war hier. Sollte schon gesagt haben, mit den Pfingstlern hat er sich getroffen. Das ist eine völlig neue Entwicklung in der katholischen Kirche. Und hat damit zu tun, dass was zuerst kommt, ist die lebendige Beziehung zu Jesus und die Offenheit für den Heiligen Geist. Und auf dieser Basis hat er eine Beziehung gebaut mit Pfingstlern. Vor seiner Wahl zum Papst hat er schon eine starke Beziehung zu Pfingstlern gehabt und aufgebaut. Ich kenne einen dieser Pastoren der Pfingstgemeinde in Buenos Aires. Und die haben für Franziskus gebetet bevor er nach Rom fuhr. Anfang des Jahres haben sich 100 evangelikale pfingstliche Pastoren im Vatikan getroffen. Edi war auch eingeladen. Aber vielleicht können wir schauen, dass Edi mal zu einem zukünftigen Treffen eingeladen wird. Und im Internet kann man Fotos sehen von diesem Treffen. Der Bruder Cox war da eingeladen, der für christliche Einheit zuständig ist. Und man sieht, wie der Papst seinem pfingstlichen Bruder, den Pastor der Pfingstgemeinde hier in Italien, die Hände auf die Schulter legt. Sie hatten zusammen eben ein großes Treffen. Und solche Treffen und Begegnungen öffnen einfach ganz neue Wege für ökumenischen Dialog. Es geht um die lebendigen Beziehungen. Und das betont Franziskus ständig. Und bei diesem Treffen sagt er, wir sind auf einer Reise miteinander. Wir gehen miteinander. Und während wir miteinander auf dem Weg sind, einigt uns der Herr. Und das ist ein völlig neues Modell. Früher hatten wir die Experten aus den verschiedenen Konfessionen, die Theologie diskutiert haben. Und wenn sie ein bisschen Fortschritte machten, dann kann man einen Schritt weitergehen. Und Franziskus sagt, wir müssen einander kennen, wir müssen einander dienen und wir müssen miteinander evangelisieren. Und während wir das tun, werden wir in eine tiefere Einheit geführt. Und das ist natürlich auch eine wichtige Dimension. Ich freue mich.